Ja, ich werde euch jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen fordern, auch den Grips anzustreben. Glaube, Liebe und Hoffnung, das ist jetzt angekündigt als ein Stück einer Synthese von den drei Vorträgen, das ein bisschen von dem kommt wieder, zumindest in den Bibelversen, die ich euch ausgeteilt habe. Das hat mich doch sehr gefreut. Ihr habt die alle bekommen und wenn ihr sie lest, dann werdet ihr sehen, dass ihr mehrere von denen heute oder gestern auch schon gehört oder gelesen habt. Leben zwischen einer schönen Idee und einer beständigen oder wie auch immer, vielleicht auch unbeständigen Realität oder einer, die sich einem sehr aufdrängt, das macht ja ein Spannungsfeld deutlich. Ne? Wo leben wir? Ist das alles nur tolle Gedanken und Ideen, die wir heute und gestern gehört, entwickelt haben? Oder ist die Realität, in der wir es zu tun haben, auch im Gesundheitswesen, nicht doch eine ganz, ganz andere? Den ersten Teil, den ihr hören werdet als Vortrag, danach werde ich hoffentlich euch noch ein bisschen mit einbinden können, dass ihr noch mitarbeitet, mitdenkt oder wir uns in den Austausch kommen. Den habe ich schon mal gehalten bei einem Fachtag vor einem halben Jahr und war, glaube ich, so ein bisschen Auslöser für die Vorträge, die wir angefragt haben und heute gehört haben. Ja, die Komplexität des Lebens, niemand von uns hat sich ausgesucht, ins Leben zu kommen. Und wenn man diese Bilder so sieht, dann sieht das ja erstmal sehr schön aus. Kinder erarbeiten sich spielerisch, bevor sie in die Schule kommen, irgendwie die Realität und setzen sich damit auseinander, mit der Vielfalt des Lebens. Ist das jetzt Zufall oder nicht? Aber man sieht diese Spannung schon aufleuchten. Ja? Da gibt es also den Gesundheitsschutz, da gibt es den Katastrophenschutz oder da gibt es auch die Kriegstauglichkeit, die seit einigen wenigen Wochen leider wieder in allen Medien so oder durch alle Medien durchgeistert. Aber mit diesen Fragen setzen wir uns schon von klein auf, von Kind auf irgendwie auseinander. Das Leben insgesamt ist sehr komplex und vielfältig. Wenn es spielerisch war, kommt irgendwann die Schule. Ich verrate euch nicht, ob es mein Zeugnis ist oder nicht, was ihr da seht. Die Mathe 5, die verrät mich. Okay, das stimmt. Ich werde echt überlegen, ich habe tatsächlich diesen Bildungsweg genommen. Ich bin über die Realschule, dann habe ich irgendwann noch Abitur gemacht und habe dann studiert. Ja, Mathe war immer besser, Gott sei Dank. Dann habe ich studiert und zwar in Bielefeld und dort sind wir dann in einer Denkfabrik, der kam aus Bielefeld, furchtbares Gebäude, aber hochpraktisch, ne, nennt sich Denkfabrik und dort gibt es 14 verschiedene Fakultäten und dort diese Fachbereiche, es fängt an mit Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Sport und Psychologie gehören zusammen, dort Medizin. Also die ganze Vielfalt des Lebens, mit der wir es zu tun haben, bildet sich natürlich auch in den Fachbereichen ab, die wir studieren. Das ist das, was unser Leben in irgendeiner Form ja auch ausmacht. Das Leben, in dem wir uns bewegen. Wir sagen mal biopsychosozial, spirituell, aber es ist noch viel komplexer. Ja? Und auch die Philosophie und Theologie hier nicht zu vergessen. Ein Philosoph, der mir geschenkt wurde, das ist Herman Neuerwerth, ein niederländischer christlicher Philosoph, das ist mir während meines Studiums begegnet und der hat sich sehr mit dieser Vielfalt des Lebens beschäftigt und wer meine Vorträge kennt, weiß, dass ich ihn immer wieder gerne mal anbringe, weil der nicht reduktionistisch ist, sondern das Leben sehr, sehr ganzheitlich betrachtet. Und es fängt an mit dem mathematischen, dann physikalischen, biologischen, psychologischen, Gefühle, Denken, Verstand, Wissen, bis hin über Sozialwissenschaften, Ökonomie, Kunst, Jura, Ethik, also Philosophie und so weiter, bis hin zum Glaubensaspekt. Das alles ist Teil unseres Lebens, unseres Alltags und hat permanent, ja, also mit uns zu tun. Und er sagt, so ist es, die Natur, das Leben, die Welt ist so vielfältig und auch jeder Bereich hat eine je eigene Gesetzlichkeit von Gott, die hat Gott in diese Welt, in diese Schöpfung hineingelegt. Das heißt, es ist was anderes. Man kann es nicht reduzieren, das soziale Miteinander auf die Physik oder auf die Chemie, sondern das soziale Miteinander hat eine eigene Gesetzlichkeit. Unsere Logik hat eine eigene Gesetzlichkeit, unser Gefühlsleben hat eine eigene Gesetzlichkeit, trotz aller Neurobiologie, die diese Prozesse trägt. Und auch juristische Gesetze oder auch unser Glaubensleben, Teil unserer Realität, hat eine eigene, sage ich jetzt mal, von Gott in die Realität hineingegebene Gesetzlichkeit. Wir dürfen diese einzelnen Aspekte nicht aufeinander reduzieren. Hm? Ah, okay. Ich sehe hier etwas anderes. Ist, wie es ist. Gut. Und jetzt ist leider von dem, was man so sieht, ganz wichtig ist noch zu sagen, dass all diese Aspekte, sagt er, in unserem Menschsein zusammenkommen, in unserem Herzen. Ja, und zwar, es ist zusammengefasst im menschlichen Herz, oder wir haben das heute gehört, in der Seele, wie man das sicherlich auch sagen könnte. Und diese Aspekte, die ich eben aufgezählt habe, die sind natürlich total vielfältig und werden von den Menschen, von den Wissenschaften erforscht, aber sind irgendwie auch Teil unseres Lebens. Also der religiöse Aspekt hat das mit Anbetung, das haben wir eben gemacht, mit Glauben und Vertrauen zu tun. Ethik, davon haben wir eben gehört, hat was mit der Würde des Menschen, mit Wertschätzung und mit Liebe zu tun. Gerechtigkeit, es geht schneller weiter als ich, und ihr habt das gesehen, die verschiedenen Aspekte sind sehr, sehr reich, sehr vielfältig in all den Aspekten. Und sie werden von uns gelebt. Und sie hängen doch, und das ist sehr wichtig zu verstehen, sie hängen alle miteinander zusammen. Alle Aspekte bleiben verbunden. Und wenn wir in irgendeine Schieflage geraten, Tom hat die Waage gezeigt, ich glaube, dass die Waage sehr viel komplexer ist in unserem Leben. Wir können in sehr viel mehr Bereichen in Schieflage geraten, als nur vielleicht in ein oder zwei. Ich zeige gleich nochmal zwei krasse Beispiele. Einen aus meinem Alltag und einen aus unserem gesellschaftlichen Alltag, was uns gerade beschäftigt. Das heißt, wenn wir da was verändern, hat das Auswirkungen auf alle anderen. Und wichtig eben zu verstehen, ich habe schon gesagt, unser Herz, von dem Herzen aus, bewahre es mehr als alles andere, was zu bewahren ist. Von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, sagt er. All diese Dinge sind bezogen in unserem Herzen auf den Schöpfer. Denn Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das ist eine Tendenz, das ist eine Richtung in uns, in jedem Menschen, der auf Ewigkeit hin angelegt ist. Es besteht die Gefahr des Reduktionismus oder der Einseitigkeit. Ich wollte ein Beispiel bringen, und zwar Tom hat eben schon gesagt, die Spätmoderne oder die Postmoderne hat natürlich eine Geschichte in unserer Zeit. Viele Philosophen, die da eine Rolle spielen, will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die führen dazu, dass wir aktuell eine sehr spannende Theorie, die sehr vorherrschend wird, Critical Race Theory, vielleicht schon mal gehört, oder Postkolonialismus, die dazu führt, dass gesagt wird, gutem Grund, man möchte gegen die Ungerechtigkeit und Diskriminierung angehen, aber weil die Postmoderne leider die Wahrheit verloren hat, gibt es nicht mehr den Wahrheitsaspekt, unter dem man alles sehen muss, sondern es geht um die Machtfrage. Wir müssen mit Macht diejenigen, die ungerecht behandelt wurden, in die Position bringen, dass sie ermächtigt werden, gegen ihre Ungerechtigkeit aufzustehen. Es wird per Definition festgelegt, die Schwarzen sind diskriminiert, die Frauen sind diskriminiert und so weiter. Es gibt bestimmte Gruppen, die diskriminiert sind und die muss man jetzt ermächtigen. Und sie kämpfen gegen die Ungerechtigkeit, aber leider nicht durch Respekt und Wertschätzung, sondern durch Machtspiele. Und man kann das kaum glauben, so wie ich das sage, das ist wirklich so, wirklich so formuliert. Warum demonstrieren so viele für die Hamas und gegen Israel? Weil Israel per Definition als weißes Volk, als, wo es ja auch Semiten sind, genauso wie ihre Nachbarn, die Palästinenser, sie werden per Definition als Täter angesehen. Und deswegen sind sie die Schuldigen und die Palästinenser die Opfer, für die man aufstehen muss. Und das hat zu massivsten Demonstrationen geführt, weltweit, trotz des gruseligen Massakers, des schrecklichen Massakers, was passiert ist. Also, ich frage mich, ist das wahr? Aber das, wenn man die einschlägigen Literatur liest, ist das wirklich so, es wird so gesehen. Das heißt, es wird alles der Machtfrage untergeordnet. Man vergottet sozusagen die Macht. Und auch Ethik und Werte und alles, was wertvoll ist, wird dem untergeordnet. Und die Welt gerät in Schieflage. Und zwar im Moment, Gerechtigkeit soll durch Kampf und Macht statt durch Respekt und Versöhnung geschehen. Und jetzt, viele kotzen das an, sorry, dass ich so sage, es gibt den konservativen Gegenschlag gerade. Und auf einmal kommt die andere Seite mit ihrer Machtfrage, die erleben das gerade. Und die Welt dreht durch. Also wer steht hier auf gegen wen und was passiert gerade? Und wir müssen jetzt Milliarden und noch mehr investieren, um zu verteidigen, weil wir Menschen verloren haben, tatsächlich auf die wahren Werte, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat, zu hören. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass uns das gerade zum Verhängnis wird. So was geht aber auch im persönlichen Leben, dass man in eine Schieflage gerät und dass man alles einem bestimmten Aspekt bei der Sucht der Emotionalität unterordnet. Und dadurch alles wird sozusagen immer mehr dem Suchtmittel, das Verlangen wird dem nachgegeben und alle Kräfte des Verstandes und so weiter werden dem untergeordnet. Und je länger, je mehr ich konsumiere, desto kaputter wird meine Lebenssituation. Wenn ich keine Möglichkeiten habe, das zu bearbeiten, dann wird wieder dagegen konsumiert. Und tatsächlich ist es so, das Leben wird so desolat. Und auf allen körperlichen, seelischen, sozialen Ebenen gerät das Leben total in eine Unordnung. Okay, nochmal ganz schnell. Biopsycho. Sozial, spirituell. Hier war irgendjemand aus der Ergotherapie. Genau. Ja, also es ist ein, haben wir mal Gedanken gemacht, sehr spannend, wie sehr umfassend und sehr ganzheitlich zum Beispiel die Ergotherapie sich auf den Menschen bezieht. Ja, also es gibt viele Ansätze, wir sind ganzheitlich unterwegs, wir brauchen einander. All diese Berufsgruppen, die wir haben, um den ganzen Menschen an der Stelle auch zu behandeln. In der Psychotherapie habe ich gar nicht so viele Aspekte und ich versuche eher von Mensch zu handeln, in einer Wertschätzung auf Augenhöhe, um denjenigen selber tatsächlich die Befähigung zu geben, mit seinem eigenen Leben wieder zurechtzukommen. Ja, das ist so das, was in der Psychotherapie geschieht. Mir war wichtig, diese Grafik mal zu zeigen, weil der Patient, um den es geht, und ich als Therapeut mit ihm umgehe, ist aber trotzdem einer, das ist eine Behandlung, nicht nur von Kopf zu Kopf, sondern eine Behandlung eigentlich von Herz zu Herz ist. Die spirituellen Aspekte, wir haben uns jetzt mit Glauben, Lieben und Hoffen beschäftigt. Wir merken, gerade in der Suchttherapie, wenn das Suchtmittel wegfällt, dann ist so die Frage, dann brechen viele Sinnfragen auf, weil so ein Lebensmittelpunkt wegfällt. Ja? Dann alles, worum sich das Leben gedreht hat, ist jetzt erstmal weg, wie geht es jetzt weiter? Und die Sinnfragen, mit denen wir zu tun haben, sind natürlich, woher komme ich, wohin gehe ich, und welchen Sinn hat mein Leben hier und jetzt? Manche differenzieren noch ein paar mehr, Aber ich sag mal so, das sind die wesentlichen Fragen, die jeder Mensch sich stellt im Laufe seines Lebens, weil die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt ist. Wir haben diese Ursprungstendenz. Selbst Friedrich Nietzsche sagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Jemand, der sich sehr mit diesem Thema beschäftigt hat, Viktor Frankl, sagt, wir müssen zwischen Leiden und Verzweifeln unterscheiden. Ein Leiden mag unheilbar sein, aber der Patient verzweifelt erst dann, wenn er im Leiden keinen Sinn mehr sehen kann. Ja. Ganz ähnliches Zitat. Das Wissen um eine Lebensaufgabe hat einen sehr wichtigen psychotherapeutischen, psychohygienischen Wert. Wer um den Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten, innere Beschwerden zu überwinden. Wenn die Sinnfrage gelöst ist oder geklärt ist irgendwo, dann kann uns das enorm Kraft geben. Viktor Frankl, der im KZ war, der hat es dort selbst erlebt. Also aufgeführt, diese drei Fragen, wo komme ich her? Wie lebe ich jetzt? Welchen Sinn hat mein Leben jetzt? Wo gehe ich hin? Ich glaube, insgesamt, also grob gesprochen, gibt es zwei mögliche Antworten auf diese Sinnfrage. Ja, gerade mal bei C.S. Lewis gelesen, der das auch so erstmal so beantwortet hat. Die eine ist, ihr seht diese Auflistung hier, es gibt jemanden, der uns geschaffen hat. Man sei erstmal unabhängig davon, wie man diesen Gott versteht, aber es gibt die Transzendenz, es gibt den Gott, der uns geschaffen hat und es gibt die Welt, die für uns erkennbar und sichtbar ist. Die Frage ist, wenn ich eine säkulare Weltsicht habe, eine Weltsicht, wo es Gott nicht gibt, wie beantworte ich diese Frage? Wir haben die Ursprungstendenz. Irgendwoher muss irgendwas kommen. Von nichts kommt nichts. Wo kommt das alles her? Auch der Nichtgläubige, also nicht an Gott gläubige Mensch, muss an ein Wunder glauben. Denn irgendwie ist das entstanden, was ja eigentlich keinen Ursprung haben kann. Wir müssen einen Ursprung notwendigerweise denken. Und was ein nicht an Gott glaubender Mensch macht, ist, dass er irgendeinen dieser Aspekte vergottet und selbst zum Ursprung aller Dinge macht. Auch das ist eine Religion, nur eine, ohne Gott. Das ist von Hermann Deuewert, also von einem sehr spannende, wie er das ausarbeitet. Und zum Beispiel der Naturalismus oder Materialismus, der sagt, Materie ist, oder Energie ist der Ursprung von allem. Woher kommen die Naturgesetze? Keine Ahnung. Irgendwie muss es da halt auch so ein Wunder geben, aber formuliert man natürlich nicht. Welchen Sinn hat mein Leben hier und jetzt? Eigentlich keinen. Aber ich muss eine Wahl treffen, weil ich lebe ja nur mal. Also springe ich irgendwie ins Ungewisse und versuche das Beste rauszumachen. Und die Zukunftsfrage, das Leben ist endlich. Es gibt viele Schattierungen dieser Antwort. Manch eine dieser Antworten hat ethisch hochstehende Werte auch, muss man auch sehr respektvoll anerkennen. Das ist nicht alles nur, naja, ist ganz egal, ja, ob du einer Frau über die Straße hilfst oder ob du sie überfährst. Jean-Paul Sartre hat es gesagt, das ist sozusagen rein ethisch-moralisch kein Unterschied. Da gibt es durchaus Unterschiede. Aber es ist, wir haben das vorhin von Tom sehr klar gehört, eine sehr hoffnungslose Perspektive in unserem säkularen Zeitalter. Er sagt, Sinn ist das, also Deuewert sagt, Sinn ist das Sein von allem, was erschaffen wurde und sogar die Natur unseres Selbstseins. Er hat eine religiöse Wurzel, einen göttlichen Ursprung und er nennt unser Leben in dieser ganzen Vielfalt, wir leben in der Sinnfülle Christi. Wir leben in dieser Sinnfülle, in diesem Reichtum, in dem er uns hineingestellt hat. Und er ist von dort gewollt, dass wir in dieser Welt leben. Wo komme ich her? Dreieinigen Gott in sich selbst, Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir dürfen an ihn glauben. Er hat uns geschaffen und er hält und er trägt uns. Nicht er trägt es auch, aber er trägt uns, er hält uns auch aktuell. Welchen Sinn hat mein Leben hier und jetzt? Zu lieben. Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Ja,
zur Seele. Meinen Nächsten wie mich selbst. Und ja, auch den Auftrag in die Schöpfung hinein. Ja, das macht die Bibel ja auch sehr deutlich. Und die Hoffnung, wir haben das auch sehr deutlich gehört, was für eine Perspektive haben wir in diesem Leben, weil wir aus dem Jenseits getröstet werden, weil Gott gegenwärtig ist, aber weil es noch weit darüber hinausgeht. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Botschaft, die ich heute noch mal so an der Stelle mitgeben möchte. Wir leben nicht in einer säkularen Welt. Wir leben in der Sinnfülle Christi. Die Menschen glauben, dass sie in einer gottlosen Welt leben, weil sie Gott nicht kennen. Aber wir haben durch den Sündenfall viele Dinge ihm aus den Augen verloren, entscheiden uns bewusst, dass wir ihn gar nicht wollen. Aber tatsächlich leben wir in der von Gott geschaffenen Sinnfülle, die Jesus Christus uns hineingestellt hat und die er uns begleiten will. Und das finde ich gut. Das war vielleicht nicht sehr theoretisch, aber trotzdem denke ich, wir haben einen guten Grund, auch wenn man so daran geht, einfach zu sagen, was haben wir für eine großartige Perspektive, großartigen Halt, was für einen Sinn haben wir und welche eine Hoffnung haben wir, die wir als Christen tatsächlich auch, wie war das, gebt Rechenschaft darüber, wenn euch jemand fragt, über die Hoffnung, die ihr selbst habt, die in euch ist. Ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger geredet, als ich wollte. Die gehe ich einfach nur ganz schnell durch. Vielleicht einen werde ich mal ganz kurz erwähnen, und zwar aus 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir denken vor Gott an euch, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und irgendjemand hat mich mal drauf gestoßen, in der Offenbarung, da gibt es diese Stelle ganz ähnlich. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Arbeit und deine Geduld. Das sind die gleichen Begriffe, wie Paulus sie an die Thessalonicher schreibt, aber ohne Glaube, ohne Liebe und ohne Hoffnung. Wo dann in den Selbstschreiben steht, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wir haben gestern in der Arbeitsgruppe darüber geredet, dass man die richtigen Dinge vielleicht irgendwann auch die falsche Art tut. Dass wir zwar auf dem richtigen Weg sind, aber das Wesentliche, worum es geht, wie wir das Ganze auch mit Fleisch füllen oder mit Leben füllen, dass wir das aus dem Blick verlieren. Deswegen finde ich so toll, dass wir dieses Wochenende haben, um uns gegenseitig daran zu erinnern, ja, und zu ermutigen, tatsächlich, worum geht es eigentlich, wie leben wir das als Christen miteinander. Die ganzen Bibelverse habt ihr auf dem Blatt und lasst vielleicht noch so die letzten 5 Minuten, aber auch das zum Mitdenken oder zum Weiterdenken nach später. Glaube, Hoffnung und Liebe. Welche Auswirkungen hat das auch als mal vielleicht Zusammenfassung, was ist euch wichtig gewesen? Vielleicht von den Bibelstellen ausgehen, vielleicht von dem, was wir von den Vorträgen im Herzen haben. Was sind so Dinge, die therapiebezogen, also unsere Handlung als Pflegekräfte, als Ärzte, als Therapeuten? Oder was sind auch die Auswirkungen auf Patientenseite? Was sehen wir da? Jetzt ein bisschen mein Wunsch, euch nochmal zum Mitdenken oder auch zum Zusammentragen, ja, zu motivieren, was ist euch hier und heute da wichtig geworden. Das kann ja auch ein Mitarbeiter. Natürlich. Ja, also Simon sagt, das kann man ja, und das wird uns ja auch noch weiter beschäftigen. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Zettel, da gibt es Sternchen und große A's.
Das liegt daran, dass ich das aus dem Losungsbibeltext rauskopiert habe und das A ist eine Anmerkung. Ach so.
Also hat
keine Bedeutung. Hat keine Bedeutung.
Ich finde den Aspekt sehr toll, oder die Formulierung überhaupt, wir leben in der sinnvollen Christi. Manchmal denkt man, man ist ja so umgeben von weltlichen, abgefallenen und die schlimmen Nachrichten und so. Und dann, wenn wir als Christen uns das immer wieder vor Augen halten, was Gott uns schenkt in Jesus, in dieser Fülle, schon hier und jetzt. Ich glaube, das ist das, was wir jeden Tag noch brauchen.
Das ist auch so großartig. Da steckt so ein Reichtum drin. Ja.
Dass alles, glaube ich, total ansteckend sein kann. Also wenn jetzt eine Person irgendwie glaubt, das kann, glaube ich, untereinander, also jetzt nicht irgendwie Kollegen ansteckend sein, sondern auch ja, Patienten ansteckend, so, ne? Die irgendwie auch dann wieder Hoffnung bekommen, die irgendwie auch merken, okay, da gibt es mehr als das, was ich sehen kann.
Die das noch für mich ist das auch ein Hauptaspekt vom Perspektivwechsel, weil ich auch eher immer so gesprochen habe, ja, also in jedem Fall in der gefallenen Welt und es ist halt alles schlimm hier und so Weltschmerz, so wie ich das betrachte und bewerte, aber wenn ich es eben anders anschaue und sage, ich lebe in der dunklen Küste auch aus hier und bin natürlich konfrontiert mit Missständen. Aber das ist einfach nur kompletter
Perspektivwechsel. Vielleicht noch ein Zitat, der Des Willard, wer ihn kennt, ganz großes Buch Gottes, relativ frisch rausgekommen. Er sagt, das Reich Gottes verwirklicht sich in unserem Leben, in unserem klitzekleinen Alltag, den wir haben. Das ist das Reich Gottes, was wir vor uns haben. Und darin wird Gott, wenn wir ihn machen lassen irgendwie, oder ne, will er in uns, in unserem Leben, will er sein Reich verwirklichen. Das fand ich so schön. Das ist nicht irgendwie, wow, irgendwie was ganz Besonderes, sondern das ist, wenn ich spüle, wenn ich mir die Zähne putze, wenn ich im Austausch bin mit irgendjemandem, da verwirklicht sich Reich Gottes. Das war sein Plan. Er braucht da nicht irgendwie große, was weiß ich, sondern jeden Einzelnen von uns und seinen kleinen Alltag.
Wie heißt dieses Buch?
Gott. Ungefähr 1000 Seiten. Richtig guter Wälzer.
Ja, ich beziehe mich so ein bisschen auf deine Aussage gerade. Und wir haben uns gestern über Missionieren unterhalten, dass ich nicht so der Typ bin, der sich auf so eine Bananenbox in die Fußgängerzone stellt und einfach so das Wort Gottes nachher schreien. Also aber ich weiß, dass Mission ja auch, dass das auch wichtig ist. Und ich erlebe das ganz, ganz stark, dass ich in meiner Arbeit nicht, also ich darf zwar nicht über den Glauben erzählen, ich darf nicht missionieren, weil das soll man es bitten, aber dieses Glauben, wie wird das, trage ich im Herzen. Und wenn ich arbeite und ich habe manchmal ja auch eine andere Meinung über das Weltgeschehen oder so, und ganz, ganz häufig fragen mich dann Klienten, wow, also irgendwas ist dann ja anders. Und dann sage ich dann auch, ja, das liegt daran, was, Bündchen. Und das ist ein Perspektivwechsel, den ich dann meinen Klienten anbiete, ohne dass ich das denen aufzwinge, sondern die haben mich gefragt. Weil ich einfach aus diesem Glauben auch von Liebe heraus lebe und einfach vielleicht, ich weiß es nicht, aber einfach so ein bisschen anders bin. So. Und das merkt man, das finde ich schön.
Das ist ja wie so das Leben zu essen, wenn man nicht nach dem Grund der Hoffnung, die immer nicht ist.
Ja, das erweitert einfach auch die Lektion. Also, das ist das, was früher mit der Kreativität ans Licht gab. Und dass man ja, mit dem Herzen oder ja, mit Glaube, Liebe und Hoffnung viel weiter gucken kann und viel kreativer mit allem umgehen kann, als mit dem, was so langläufig ist, so gemacht wird. Keine Ahnung, mit welchen Ideologien oder so, so verbreitet wird. Das ist einfach viel.
Ja, wie das in Gesprächen schon Ne? Ich kann bei den Patienten nur richtige Impulse geben, was daraus geschieht. Das kann er nur selber, beziehungsweise das muss Gott als Frucht schaffen. Ne? Dass ich daran glauben darf, dass Gott das auch mitbewirkt. So, das ist, ja. Was das Weltgeschehen angeht, er wird zu seinem Ziel kommen. Gott, das wird er trotz allem, was scheinbar so anders aussieht. Ja. Okay, leider, nein, nicht leider. Zum Glück gibt es jetzt Mittagessen. aber das heißt, wir sind erst beim Mittagessen angelangt und wir haben noch ganz viele schöne Dinge vor uns und dazu noch ein paar Ansagen, die ich jetzt gleich mal so als Moderator, ja, und werde noch was sagen. Und zwar, wer heute schon bezahlen möchte,